Ja, das Thema, das wir uns für den heutigen Vormittag gewählt haben, Matthias und ich, ist das Thema Europa. Wir wollen ein wenig darüber nachdenken, wie sich eigentlich Europa geistig auf die Herausforderungen, die uns allen im 21. Jahrhundert gestellt sind, vorbereiten und einstellen kann. Und wenn ich Europa sage, dann meine ich damit nicht nur das politische Europa, wie es sich in Gestalt der Europäischen Union mit ihren verschiedenen Gremien und Institutionen konstituiert hat, sondern am Ende des Tages meine ich damit uns alle, die wir Bürgerinnen und Bürger eines europäischen Gemeinwesens sind, das sicherlich in vielerlei Hinsicht optimierungsfähig ist. Also was die politische Organisation angeht, brauchen wir, glaube ich, nicht lange darüber zu reden, ist noch viel Luft nach oben. Aber das Entscheidende wird es sein, wie wir uns auch geistig zu Europa verhalten oder als Europäerinnen und Europäer verhalten. Ich denke, diese Frage ist in unserer Welt von heute dringlich vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage, in der wir uns gegenwärtig befinden und die, wie ich denke, vom US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden bei seiner denkwürdigen Rede in Warschau zum Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine sehr deutlich dargestellt worden ist, als er ohne lang um den heißen Brei herumzureden sagte, wir befinden uns in einem neuen geopolitischen Konflikt, in einem Systemkonflikt, den man auf die einfache Formel bringen kann, Demokratie versus Autokratie. Und wenn man das sozusagen konkretisieren will, dann kann man im Prinzip sagen, USA und der Westen versus China, Russland und andere autokratische Systeme, die in diesem Dunstkreis sich herausgebildet haben. Und natürlich stellt sich die Frage, wie sich vor dem Hintergrund dieses globalen Systemkonfliktes, der uns, wie ich glaube, in der Tat in den nächsten 50 Jahren beschäftigen wird, wie wir uns als Europäer hier positionieren wollen. Denn Europa läuft in der Tat Gefahr, zwischen diesen beiden großen Blöcken, zwischen diesen Mühlsteinen zermahlen zu werden, wenn es sich nicht darauf besinnt, was sein Beitrag zu dieser geopolitischen Situation oder sagen wir ruhig zur Weltkultur, zur Weltpolitik sein kann. Natürlich ist das vor dem Hintergrund dessen, wie Europa gegenwärtig politisch organisiert ist, schwierig zu beantworten. Da ist, wie ich gerade schon sagte, was die politische Organisationsform angeht, sicherlich Optimierungsbedarf gibt. Dass Europa, wenn wir uns dessen besinnen, was das eigentliche geistige Proprium, das genuin europäische unserer Zivilisation und Kultur ist, dass Europa eine ganz entscheidende Rolle in diesem globalen geopolitischen Systemkonflikt oder sagen wir in dieser geopolitischen Situation übernehmen kann. Vielleicht sogar wird dieses vermeintlich kleine und in sich so zerstrittene, manchmal chaotisch-konfuse Europa zum Zünglein an der Waage. Ich glaube jedenfalls, dass wir das werden können, wenn wir uns der europäischen Identität bewusst werden und diese europäische Identität, wenn man so will, zum Gravitationszentrum, zum Fundament eines künftigen politischen Europas machen. Mit der Identitätsfrage bin ich im Prinzip auch bei dem Thema, über das ich heute Morgen gerne zu Ihnen reden möchte, nämlich das Thema des Geistes. Ich glaube zutiefst daran, dass es so etwas wie einen europäischen Geist gibt oder den Spirit of Europe. Einen europäischen Geist, der einstmals in der Antike, vor allen Dingen im antiken Griechenland, das Licht der Welt erblickte, dessen Geburtsort man sogar genauer definieren kann, indem man ihn lokalisiert in dem kleinen Örtchen Delphi am Südhang des Parnassgebirges in Zentralgriechenland, wo ein bedeutendes Heiligtum der antiken Welt des Gottes Apollon lokalisiert war, in dem geschrieben stand, Gnotis Hauton, erkenne dich selbst, ein Wort, das seinerzeit den europäischen Geist entfesselt hat. Denn was die alten Griechen taten, war, dass sie diese Frage sehr ernst genommen haben. Sie haben sich gefragt, was heißt es eigentlich, ein Mensch zu sein? Und die Antworten, die sie auf diese Frage gegeben haben, waren im Prinzip die ersten Manifestationen dessen, was ich heute den europäischen Geist nenne. Damals wurde erkennbar, wie sich ein Menschentum selbst gesehen hat, wie es sich selbst zur Natur, zur Welt, zu seinen Göttern, zueinander positioniert hat. Und dieser Positionierung verdankt sich im Prinzip die erste große Blüte Europas, derer sich letzten Endes auch all die Errungenschaften verdanken, auf die wir heute als Bürgerinnen und Bürger Europas mit Recht stolz sein können. Die Idee der Demokratie, die Idee der Freiheit und Würde des individuellen Menschen, die Idee der Wissenschaft, unsere Vorstellung von dem, was eine freie Kunst ist, die Philosophie, letzten Endes auch unser Medizinverständnis. All das, was uns heute als Europäer wichtig und wertvoll erscheint, Die Werte, die wir für unsere Kulturgemeinschaft geltend machen wollen, haben im Prinzip ihren Ursprung gefunden, ausgehend von Delphi in der griechischen Antike. Man kann also sagen, die griechische Antike war die erste große Blüte des europäischen Geistes, weshalb wir uns eben als Akademie 3 auch ganz bewusst in diese Tradition, die von Griechenland herrührt, gestellt haben, wenn es uns denn darum geht, diesen europäischen Geist neuerlich zur Geltung zu bringen. Wir können dann aber beobachten, dass sich eben im Zuge der europäischen Kulturgeschichte eine Wiedergeburt des europäischen Geistes zugetragen hat, eben in der von mir gerade schon erwähnten Renaissance, dass sich die Menschen ganz bewusst wiederum auf das Erbe des alten Griechenlandes bezogen haben, um letzten Endes die Fesseln von 1500 Jahren Dominanz der römisch-katholischen Kirche abzustreifen und eine neue Phase der europäischen Kulturgeschichte einzuleiten, die wir eben Renaissance nennen, eine Epoche, in der letzten Endes alle wichtigen Weichenstellungen vorgenommen worden sind, die dann den Zug der europäischen Kultur in Richtung Neuzeit und Moderne haben fahren lassen. Ich erwähne das deswegen, um einfach deutlich zu machen, es gibt irgendwie so etwas wie eine europäische Identität, die von weit her kommt, die in der griechischen Antike erstmal sichtbar geworden ist, die eben Renaissancen erlebt hat und von der ich glaube, dass es an der Zeit ist, ihr eine Re-Renaissance angedeihen zu lassen, um eben die Identität und damit auch die geistige Kraft zu finden, die Europa brauchen wird, um in der von mir kurz beschriebenen geopolitischen Konstellation der Gegenwart nicht nur bestehen zu können, sondern konstruktiv etwas dafür beitragen zu können, ich sage mal so, dass es mit der Menschheit nicht den Bach untergeht. Wenn ich das Thema Geist wähle, dann bin ich mir sehr darüber im Klaren, dass ich damit eine Kategorie wähle, über die Philosophen sich seit Jahrhunderten schon viele Gedanken gemacht haben, die aber geistig und begrifflich nicht leicht zu fassen ist. Deswegen möchte ich, bevor ich etwas näher darauf eingehe, was ich denn genau unter diesem europäischen Geist verstehe und dann auch zu Matthias überleite, kurz etwas darüber sagen, was ich denn eigentlich meine, wenn ich vom Geist rede. Denn Geist, wie gesagt, ist ein schwer zu fassendes Phänomen, für das wir in einer sehr stark materialistischen Moderne eigentlich gar keine rechte Sprache und keine rechten Ausdrucksformen mehr haben. Was ist Geist? Ich möchte es versuchen, einfach zu machen, indem ich auf zwei Metaphern zu sprechen komme, die von alters her von den Philosophen gerne verwendet worden sind, um das Mysterium des Geistes ein wenig zu durchdringen. Die erste Metapher stammt von Platon selbst, dem ja, für mich wichtigsten und bedeutendsten Philosophen, da bin ich übrigens nicht alleine. Alfred North Whitehead, ein großer englischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, hat einmal gesagt, What is European philosophy? Nothing but a collection of footnotes to Plato. Also die europäische Geistesgeschichte ist nichts anderes als eine Fußnotensammlung zu Platon. Ich glaube, er hatte recht. Platon hat den Geist mit der Sonne verglichen. Eine Metapher, die in vielerlei Hinsicht auszurollen ist. Zunächst einmal insofern, als die Sonne, wie wir alle wissen, dasjenige ist, was uns in unserer Welt Orientierung gewährt. Ja, wir unterscheiden Nord, Süd, West und Ost nach dem Stand der Sonne. Die Sonne regelt unsere Zeitrechnung, die Sonne ist für uns etwas, was Orientierung gewährt. Und so ist es letzten Endes auch mit dem Geist. Der Geist erleuchtet, der Geist bringt Licht in die Welt und es erlaubt es Menschen, sich zu orientieren. Auch die Werte, die wir unsere eigenen nennen, sind letzten Endes so etwas wie Manifestationen eines Geistes, die es uns erlauben, die Richtung zu finden, die wir brauchen, um uns in der Welt orientieren zu können. Die Sonne, so wie der Geist, orientiert aber nicht nur, sondern sie energetisiert auch. Sie verleiht Kraft. Und so ist es auch mit dem Geist. Wer vom Geist erfüllt ist, wer vom Geist durchdrungen ist, diesen Menschen nennen wir begeistert. Und ich glaube, wir alle wissen, dass es keine größere Energiequelle, keine größere Kraft, keinen größeren Motivationsfaktor im Leben eines Menschen gibt, als die Begeisterung. Wer begeistert ist, wer von einem guten Geist ergriffen und beseelt ist, der vermag über seine Grenzen zu gehen, der vermag Dinge zu beginnen, von denen er sich selber nie hat träumen lassen, dass er sie wird leisten können. Der vermag vor allen Dingen auch Transformationsprozesse einzuleiten. Und ich glaube, wir alle sind uns darüber einig, dass Transformation und Veränderung etwas ist, das für das Fortkommen der Menschheit, gerade auch in Europa, für die Zukunft von großer Bedeutung sein wird. Der Geist also, wie die Sonne, orientiert und er energetisiert. Die zweite Metapher, die ich gerne verwenden möchte, um Ihnen ein wenig nahezubringen, was ich meine, wenn ich vom Geist rede, ist mit der Sonne ganz nah verwandt, nämlich die Luft. Diese Metapher legen schon die alten Sprachen nahe. Sowohl im Lateinischen, das den Spiritus als Geist kennt, als auch im Griechischen, das vom Pneuma spricht, als auch im Hebräischen, da gibt es die Ruach. In all diesen Sprachen ist das Wort, das für Geist verwendet wird, im Prinzip das gleiche Wort, das man auch für Luft, Atem, Hauch oder Wind verwendet hat. Offenbar liegt es den Menschen sehr nahe, dieses schwer fassbare geistige Dimension mit der ebenfalls schwer greifbaren, mit dem schwer greifbaren Element der Luft zu assoziieren. Und das aus einem guten Grunde, denn wie die Luft uns von allen Seiten umgibt, so umgibt auch in der Vorstellung der alten Völker der Geist uns von allen Seiten. Und das, was uns von allen Seiten umgibt, das ist so ähnlich wie das Wasser, in dem sich der Fisch bewegt. Es ist zwar immer da, aber man macht sich nie Gedanken darüber. Man spürt es eigentlich gar nicht, obwohl es allgegenwärtig präsent ist. Zugleich aber ist es etwas, das auch verbindet. Und auch das gehört zu den Erfahrungen derer, die Begeisterung kennen. Begeisterung ist etwas, was sehr stark zwischen den Menschen entsteht. Wir fühlen uns von einem Geist ergriffen oder von einem Geist berührt und bewegt, wenn wir uns verstehen. Wenn wir gemeinsam eine Erkenntnis gewinnen, daraus erwächst uns dieser Funke der Begeisterung, der uns dann wiederum ins Handeln und ins Tun zu bringen vermag. Der Geist ist etwas, was wir alle miteinander teilen, so wie wir die Luft miteinander teilen. Und wie gesagt, gemeinhin machen wir uns keine Gedanken darüber, dass es da eine Luft gibt, die wir atmen. Aber wenn diese Luft in Bewegung gerät, wenn ein Wind aufkommt, oder gar ein Sturm, dann können wir uns eine Vorstellung davon machen, was die Luft oder was jetzt metaphorisch gesprochen auch der Geist zu bewegen vermögen, wenn sie denn einmal entfesselt sind. Der Sturmwind des Geistes, das ist eben die Begeisterung, von der ich sprach, die wie nichts anderes Menschen zu motivieren vermag. Das Bild, das ich immer vor Augen habe, ist ein Segelschiff, das auf Grund gelaufen ist. Und manchmal stelle ich mir unsere europäische Kultur so vor, wie so ein Viermaster, der irgendwo auf einer Sandbank liegt, ja, und nicht mehr richtig von der Stelle fliegt. Was müsste man tun, um ihn wieder flott zu kriegen? Einerseits auf die Flut warten, zum anderen aber vielleicht Segel aufziehen, in die der Wind fahren kann, in die der geistige Wind fahren kann, um mit der Kraft der Begeisterung den Kahn wieder flott zu bekommen. Und genau das ist es, wie ich die Aufgabe, die wir uns als Akademie 3 gestellt haben, beschreiben würde. Wir wollen eigentlich Segel schneidern, in die der Geist fahren kann, auf dass er uns wieder neuerlich begeistert für dasjenige, was einstmals Europa groß hat werden lassen. Begeisterung für den europäischen Geist. Das ist letzten Endes das Anliegen, das wir miteinander teilen. Und das ich jetzt noch ein wenig konkretisieren möchte, indem ich versuche, in wenigen Worten darzustellen, was denn nach meinem Dafürhalten die Besonderheiten dieses europäischen Geistes sind. Bevor ich dazu komme, vielleicht noch ein Wort, um die Metapher des Windes, ja nicht vollends, aber noch ein Stückchen weiter auszureizen. Ich weiß nicht, ob Segler hier unter uns sind, aber man muss auch kein Segler sein, um zu verstehen, dass man am besten dann mit seinem Segelboot von der Stelle kommt, wenn man den Wind im Rücken hat. Denn um nach vorne zu fahren, braucht man den Wind im Rücken. Und tatsächlich ist es so, dass der Geist, von dem ja ein altes Sprichwort sagt, er weht, wo er will, vorzugsweise aus der Vergangenheit herweht. Die Kraft des Geistes ist oft eine Kraft, die von weit her kommt. Und gerade das ist es, was für unsere Welt von heute manchmal anstößig wirkt, auf der anderen Seite aber so wichtig ist, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir in sozusagen im Schatzhaus unserer eigenen Kultur und unserer eigenen Geschichte unglaublich viel Menschheitswissen haben, dass wir jederzeit reaktivieren können, um über eine Renaissance oder eine Re-Renaissance des europäischen Geistes diese Kraft und Energie zu entfalten und zu entwickeln, die wir brauchen, um den Kahn unserer europäischen Kultur gut in die Zukunft navigieren zu können. Zumal dann, wenn wir als Navigationshilfe den Geist, wie die Sonne vor uns haben, der uns ein Stück die Richtung weist, in welche Richtung wir denn fahren müssen, wenn wir mit der Kraft des europäischen Geistes unterwegs sein wollen. Was also meine ich, wenn ich vom europäischen Geist oder vom Geist Europas spreche? Wie gesagt, es ist der Geist, der einstmals in Europa geboren wurde, in Delphi, in der alten griechischen Kultur. und der sich einer ganz eigentümlichen Wahrnehmungsweise der Welt verdankt, die wir in der alten griechischen Mythologie, in der griechischen Philosophie und auch in der griechischen Sprache gespiegelt finden. Tatsächlich nämlich haben die Griechen auf eine sehr eigenständige, sehr eigenwillige und unvergleichliche Weise in die Welt geblickt, die die europäische Kultur, wie ich denke, von anderen großen Weltkulturen unterscheidet. Ich will die gar nicht gegeneinander irgendwie bewerten, ja? Aber mir ist es schon wichtig, dass die Besonderheit der europäischen geistigen Intuition deutlich zu machen, der sich letzten Endes all diese Errungenschaften verdanken, von denen ich anfangs kurz gesprochen hatte. Die Demokratie, die Idee der Freiheit und Würde des Individuums, die Idee der Wissenschaft, die Philosophie, unser Kunstverständnis und dergleichen mehr. Was ist das Besondere an der griechischen Weltwahrnehmung? Anders als die meisten Kulturen dieser Welt hatten die Griechen eine Religion und Spiritualität, die sich nicht auf eine Macht fokussiert hat, die die Welt erschaffen hätte. Eine solche Vorstellung kennen wir aus der christlichen Tradition, aus den abrahamitischen Religionen, die eine Religion propagiert haben, in der die zentrale Gottheit als Weltenschöpfer verehrt wurde. Eine Macht, die die Welt hervorgebracht hat. Die griechische Religion, das können wir aus der Mythologie sehr genau rekonstruieren, verehrt nicht die Macht hinter der Welt, sondern sie begnügt sich damit, das Sein dieser Welt als etwas Göttliches zu verehren. Das spiegelt sich in der griechischen Sprache in einem einzigen Wort, erstaunlicherweise, das Sie alle kennen. Das Wort Kosmos. Wir übersetzen Kosmos meistens mit Weltall oder Universum. Tatsächlich heißt Kosmos aber schöne Ordnung. Deswegen kommt auch unser Wort Kosmetik von Kosmos. Kosmetik ist die Kunstfertigkeit, sich selber eine schöne Ordnung zu verleihen, beim eigenen Leib. Die Griechen erlebten die Welt als eine schöne, stimmige Ordnung, als etwas zutiefst Sinnvolles. Das Sein dieser Welt selbst erschien ihnen als gut. Sie fragten gar nicht, wer hat dieses Sein hervorgebracht. Die Frage stellt sie gar nicht. Sondern das Sein dieser Welt selbst, der Kosmos, die Physis, wie sie es nannten, erschien als etwas, das sie Theos, Gott, göttlich, nannten. Aus dieser Weltwahrnehmung heraus stellten sich die Frage, wie geht das denn eigentlich zu? Was sind denn eigentlich die Grundprinzipien, die wir in dieser für sich sinnvollen, schönen Weltordnung ermitteln? So entstand die Wissenschaft. Die Griechen nannten es Theoria. Sie schauten in die Welt und versuchten, diese Welt zu verstehen, geistig zu durchdringen. Und zwar, um durch das Verständnis der Welt die Kriterien zu gewinnen, die sie selber brauchen, um ihr Leben zu organisieren. Man fragte also, was ist das Grundprinzip der lebendigen Welt? Und auch das lässt sich auf ein einziges griechisches Wort kondensieren, verdichten. Zum ersten Mal taucht es auch bei dem Philosophen Heraklit, Übergang 6. bis 5. Jahrhundert vor Christus. Er sagte, das Grundprinzip dieser Welt ist Harmonie. Das Zusammenspiel des vielen einander Widersprüchlichen in einer doch in sich stimmigen, funktionalen Einheit. Das müssen wir verstehen, wenn wir den europäischen Geist verstehen wollen. Der europäische Geist seit den Tagen der Griechen aus dieser Urintuition heraus, dass man versuchte, den Kosmos zu verstehen, sich als ein Geist der Einheit in der Vielheit manifestiert. Und dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze griechische Kultur. Es taucht in der Renaissance wieder auf. Und wir finden es eben auch genau da, wo ich gerade anfangs sagte, das sind die Errungenschaften, die wir den Griechen verdanken. Zum Beispiel in der Demokratie. Solon von Athen, der Begründer der athenischen Demokratie, fragte sich, wie kann ich eine Polis, ein Gemeinwesen, so organisieren, dass es in ihm harmonisch zugeht. Dass es im Einklang ist mit den großen Grundprinzipien dieser Welt. Und er sagte ganz einfach, indem ich den Bürgern selber Gelegenheit gebe, sich an den Geschäften des Staates zu beteiligen. So können wir am ehesten die Harmonie eines Gemeinwesens erzeugen. Die griechische Medizin war beseelt von der Idee, dass die Gesundheit darin besteht, dass alle Funktionen und Organe des menschlichen Organismus harmonisch miteinander interagieren. Platon beschrieb das gute Leben als ein Leben, in dem die menschliche Seele mit ihrer Rationalität, Emotionalität und ihren Affekten mit sich selber im harmonischen Einklang ist. Immer wieder dieses Thema. Einheit in der Vielfalt. Vielfalt in der Einheit. Nicht Friede vor der Eierkuchen, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das ist nicht Harmonie. Harmonie ist griechisch gedacht nicht harmonistisch, sondern das Nebeneinanderbestehen des Vielen, gerade auch in seiner Unterschiedlichkeit. Und diese Idee, meine Damen und Herren, ist es, von der ich zutiefst überzeugt bin, dass sie der Beitrag Europas zur Weltgemeinschaft ist und sein kann. Ich glaube, wir brauchen wiederum eine Renaissance dieses europäischen Geistes, der die Einheit in der Vielfalt, die Vielfalt in der Einheit als Kernthema auch politisch operationalisiert hat, um den Herausforderungen der Zukunft bestehen zu können. Wir brauchen ein nicht harmonistisches, aber doch harmonisches Miteinander der Weltgemeinschaft. Wir brauchen ein harmonisches Verhältnis des Menschen zur Natur, die wir in den letzten 250 Jahren so sehr geschändet haben. Wir brauchen ein harmonisches Miteinander in unseren Familien, in unseren sozialen Bereichen. Und wir brauchen auch eine Idee, wie wir die großartigen technischen Errungenschaften, auf die Matthias jetzt gleich zu sprechen kommen wird, die wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung gewonnen haben, so in den Dienst des Lebens stellen, dass sie im Einklang und in Harmonie mit unseren menschlichen Bedürfnissen und Notwendigkeiten verwendet werden können. Deswegen, glaube ich, brauchen wir eine Renaissance des europäischen Geistes oder besser eine Re-Renaissance des europäischen Geistes. Und deswegen haben wir es uns als Akademie 3 zur Aufgabe gemacht, neue Ausdrucksformen, Sprachformen für diesen europäischen Geist zu erforschen und zu suchen, danach zu fahnden, wie wir dafür wieder eine Sprache finden können, die in der Welt von heute, auch in der digitalen Welt, verständlich ist. Das erste Projekt, das wir in dieser Richtung verfolgen wollen, ist die Sommerakademie, die Ende Juni in der Nähe von Bamberg stattfinden wird. Finden auf ihren Plätzen einen kleinen Flyer. Dreaming Europe heißt das ganze Baby. Und es gibt noch freie Plätze. Wenn Sie dieses Thema interessiert, sind Sie ganz herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. So viel nun zunächst einmal von meiner Seite. Die alten Griechen waren der Auffassung, dass der Geist etwas ist, das man hegen und pflegen und kultivieren muss. Die Hege und Pflege des Geistes nannten sie Paideia, wo unser Wort Pädagogik herkommt und was wir am besten mit Bildung übersetzen können. Ich denke, Bildung ist die Herausforderung, vor der wir heute alle stehen, gerade im digitalen Zeitalter, wo wir ganz neue Möglichkeiten, aber auch ganz neue Herausforderungen haben. Inwiefern der europäische Geist im digitalen Zeitalter gebildet werden kann, darüber wird jetzt Matthias sprechen. Danke, Anzwang.